Der OMR Education Podcast.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute nerden wir hier mal ein bisschen rum und beerdigen die Persona. Das mache ich nicht alleine, sondern mit einem fantastischen Gast, den ich zum ersten Mal gesehen habe in der OMR-Doku über Jung van Matt. Deshalb freut es mich sehr, dass er zugesagt hat. Heute ist hier am Start Toan Nguyen von Jung van Matt Nerd. Und um die Nerdkultur geht es heute, beziehungsweise um die Nerdkultur. Natürlich kommen wir nicht darum, über Videospiele, Harry Potter, Star Wars, Anime und viele verschiedene andere Dinge zu reden. Und du wirst auch erfahren, warum es eine saugute Idee ist, einen gelb lackierten Mini auf die Comic-Con zu stellen. Sondern du wirst auch lernen, warum diese vielen Subkulturen, die da draußen unterwegs sind, einfach sehr spannend für dein Marketing sind. Das kann ich schon mal spoilern. Die sind in der Regel sehr, sehr kaufkräftig. Und vor allem, du kannst dir so völlig neue Zielgruppen erschließen. Das wird dein Denken über Personas, Targeting und eigentlich ja deine klassische Zielgruppendefinition einmal auf links krempeln. Das kann ich dir versprechen. Und was du auch heute noch lernen wirst, ist, Nerds gibt es nicht nur in Fantasy-Welten, sondern auch in deiner Community. Egal, ob du Turnschuhe, Software oder Grills herstellst, es wird auch in deiner Community Menschen geben, die für dich, deine Brand und deine Themen brennen. Und das kannst du dir für dein Marketing zunutze machen. Für mich eine Perspektive aufs Marketing, die mich zum Umdenken und zum Neudenken bewegt hat. Ich hoffe, das passiert bei euch heute ja auch. Wir starten rein in die Episode mit Toan Nguyen von Jung van Matt Nerd. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei Pipedrive. Neues Jahr, neue Ziele und vor allem, wenn du im Bereich Sales arbeitest, egal ob in einem großen oder kleinen Unternehmen, hast du sehr konkrete Sales-Ziele, die du erreichen sollst und vor allem auch möchtest. Ein strategischer Vorteil ist es dabei, wenn du den Überblick behalten kannst. Und dafür brauchst du das passende CRM und das ist Pipedrive. Pipedrive ist mehr als nur eine stumpfe Pipeline. Pipedrive bündelt nämlich alle relevanten Informationen zu einem Kunden für dich. Darin findest du sämtliche Vertriebsaktivitäten und Gespräche und vor allem verpasst du auch so keine Nachfassaktionen und steigerst so signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024.
Werbung Ende.
Moin Toan, schön, dass du da bist.
Moin, hallo, danke, dass ich da sein darf.
In guter alter OMR Education Tradition, wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über das Thema Stilgruppe statt Zielgruppe zu sprechen?
Ja, also ich bin der Toan, ich bin 37 Jahre alt und ich bin Partner der Jungformat Agenturgruppe und nebenher oder eigentlich im Hauptjob auch Gründer und Geschäftsführer einer Tochter, die sich Jungformat Nerd schimpft, ja. Und da, wo Nerd draufsteht, ist auch Nerd drin. Also wir widmen uns im Kern vor allem, ich nenne es mal Special Interest Kulturen, ja. Subkulturen oder ganz besonderen Communities wie eben Gamer, Fantasy, Science Fiction, aber auch japanische Anime- und Niedlichkeitskultur. Also alles, was so vielleicht ein bisschen nerdig wirkt. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was wir quasi Tag ein, Tag ausmachen.
Sieht euer Office so aus, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle?
Nee, krasser.
Okay.
Also wir haben tatsächlich im Office selber natürlich 1000 Actionfiguren, ne? Also wirklich von allem, was man sich vorstellen kann. Wir haben aber auch tatsächlich einen magischen Knopf, auf den man drücken kann. Mhm. Und dann, kein Witz jetzt, fährt von alleine eine Leinwand runter. Das ganze Office verdunkelt sich und man kann eine von 5 Konsolen per Superbutton auswählen,
ja.
Die dann gespielt wird. Und wir haben aktuell im Petto die Sega Mega Drive, die Super Nintendo, Nintendo 64, die PlayStation 5 und eine Xbox X Series.
Das ist eine gute Auswahl. Ich habe das immer auch gefragt, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie tief du in dieser Zielgruppe halt drin bist oder in dieser Stil oder in diesen Stilgruppen, über die wir heute sprechen. Aber dann lass uns doch mal ganz locker reinstarten. Lass uns doch einfach mal so die Persona des Nerds bauen. Geht das?
Ja, also fängt schon an, ne? Also die Persona, das hatte ich ja schon im Vorgespräch gesagt, ne? Also ist, glaube ich, so eins der Wörter, die ich am allermeisten hasse auf der Welt. Zielgruppe ist so ein anderes Wort, was ich ganz schlimm finde. Also grundsätzlich gibt es natürlich ganz, ganz viele Nerds heutzutage, ne? Also früher hat man Nerds ja mit so Computer-Geeks, ne, und Freaks und Leuten, die sich irgendwie im Keller eingeschlossen haben, verbunden. Heutzutage kann man eigentlich mit Fug und Recht auch sagen, es gibt Sneaker-Nerds, ne, Vegan-Nerds, ja, es gibt Krypto-Nerds, es gibt Aktien-Nerds, ne? Also das Wort Nerd ist, glaube ich, per se nicht mehr so stigmatisiert, vielleicht vor 4, 5 Jahren. Ist aber natürlich erst extrem vielseitig, ne, und ganz heterogen. Wenn du mich fragen würdest, was macht denn eigentlich ein Nerd aus oder was zeichnet ein Nerd aus, dann würde ich grundsätzlich sagen, naja, Nerd kennt sich in, oder die Nerd kennt sich in bestimmten Themen besonders gut aus. Ne? Mhm. Und das ist für mich total wichtig, ist emotional überinvestiert. Ja?
Emotional überinvestiert.
Genau, richtig. Ja. Ne? Also jemand, der eine Sache nicht nur ein bisschen mag, mhm, ne, und sich ein bisschen darin gut auskennt, sondern eigentlich sich so darin gut auskennt, dass es für Außenstehende oder Menschen, die in einer Konversation involviert sind, ne, unverkennbar ist, ne? Dass okay, dieses Thema wichtig ist gerade, ja, so. Und es ist, glaube ich, auch der nächste Aspekt, ne? Nerds zeichnen sich dadurch aus, dass sie für Themen brennen, mhm, ne? Leidenschaftlich dahinter sind und in der Regel eben auch Lust und Laune haben, darüber zu kommunizieren, sich mit anderen auszutauschen. Ein Nerd ist, und das ist an der Stelle ganz, ganz wichtig, vor allem entfaltet vor allem dann seine ganze Kraft, wenn dieser Nerd nicht alleine ist, ne? Mhm. Sondern im Kollektiv. In der Gemeinsamkeiten. Das, ja, ist, warum ich dieses Thema so spannend finde.
Also ich finde das auch spannend. Deshalb finde ich auch nochmal gut, dass wir da reingegangen sind. Das ist eben mal, weil dein Anfangspitch mit Actionfiguren und Videogames eben halt, das ist ja dann schon sehr diverser. Also eigentlich ist irgendwie ein Nerd ein emotional gebundener Fachexperte.
Genau, der sich aber, und das ist auch wichtig, auch anderen Fachexperten zugehörig fühlt. Mhm. Also man hat immer das Bild, wenn man vom Nerd oder an den Nerd oder an die Nerd denkt, ne, von einer isolierten Instanz. Aber richtiges Nerdtum entsteht, wenn sich Nerds austauschen können, wenn sie gemeinsam, ne, etwas zelebrieren, etwas, mhm, tun. Ne? Also es ist was hochgradig Kollektives.
Also Community, oder ist es auch ein Wort, was du vermeiden würdest?
Nee, es ist genau, eigentlich genau im Kern genau das. Ne? Also Community eigentlich. Mhm. Ne? Also für mich ist tatsächlich das eigentlich unterschätzteste Thema im, ja, Marketing schlechthin gerade, ne, ist halt einfach zu sagen so, hey, mit wem sprechen wir eigentlich, ne? Und was sind das eigentlich für Segmente, ne, Bewegungen? Diese Frage immer mit der Ambition, welche Communities bewegen sich dahinter, ne, zu beantworten, wäre für mich schon ein großer Schritt, ne? Und im Kern ist es tatsächlich Community.
Warum ist das aus deiner Sicht so unterschätzt?
Witzig, ne? Die Antwort wird jetzt sehr überraschend kommen, aber es liegt an unserer deutschen Sprache.
Okay, warum?
Es gibt im Deutschen keine adäquate Übersetzung für das Wort Community. Und da, wo Sprache an Grenzen stößt, stößt auch Denken an Grenzen. Ne? Als Beispiel gibt es zum Beispiel in Finnland irgendwie 30 verschiedene Begriffe für Schnee oder sowas, ne? Nuancen, ne? Schärft natürlich deinen Blick auf gewisse Dinge ganz anders. Und im Deutschen fehlt eigentlich eine adäquate Übersetzung. Es gibt Gemeinschaft, Glaubensgemeinschaft, es gibt Gemeinde im Sinne von, ne, des Örtlichen. Aber es gibt nicht dieses Wort Community, wie es im Englischen ist, ne, wo Community einmal die räumliche Begrenzung sein kann oder der räumliche Ort, ne, aber auch eben so, ich sag jetzt mal, geoneutral, ja, über Grenzen hinaus halt geht. Ne? Also das ist ein großer Unterschied. Und dadurch, wenn man das Wort halt so lange nicht benutzt hat, ne, weiß man gar nicht so, was eigentlich in dem Wort Community drinsteckt. Es ist halt ein, ich sag's mal, ein relativ dynamisches Konstrukt. Es ist nicht nur wie im Begriff Audience, wo die Menschen passiv da sitzen und sich von deiner Markenbotschaft berieseln lassen, ja, und dann dir vielleicht ein Like geben, ne, sondern es ist tatsächlich auch eher ein Dialog, ne, ein Geben und Nehmen. Eine Community wirkt halt mit. Und das ist ein großer Unterschied.
Das stimmt, wo du das immer gerade so erklärst, das kennt man ja immer noch aus anderen Online-Marketing-Disziplinen, immer, dass eine Community mal, die aktiv ist, dass man sie ja eben halt auch nutzen kann, um ja irgendwie Produktentwicklung zu machen, Trends abzulesen oder ähnliches, eben auch Feedback-Kultur, Markenbotschafter, also alles das steckt ja im Begriff Community auch aus Marketing-Sicht drin.
Genau. Und was an Community auch drin steckt, ist, dass es hochgradig identifikationsstiftend ist. Mhm. Ne? Also das ist total wichtig. Es gab mal eine Zeit, als ich vor 10, 12, 13, 14 Jahren in der Branche angefangen habe, hat man gesagt, Marken haben eine Ausweisfunktion. Mhm. Ne? Wenn du Marke X trägst, bist du so. Wenn du Marke Y trägst, bist du so. Ne? Und es war auch total wichtig, eben diese Marke eben auch zu zeigen, weil es dich halt irgendwie zugeordnet hat. Ja, heutzutage ist es ja so, dass Marken eigentlich alle irgendwie sich angeglichen haben. Es ist total schwierig, da noch Differenzierungspotenziale zu sehen. Und in der Community ist eben tatsächlich immer noch quasi, ne, im Englischen würde man auch wieder Sense of Belonging sagen, sondern sagen würde, hier ist eine gewisse Zugehörigkeit. Und ich finde das total wichtig, weil viele Marketing- oder viele Marken heutzutage genau das verloren haben, dieses Identitätsstiftende. Ne? Und eine Community ist ja ganz klar Identitätsstiftend. Wenn ich Skater bin, bin ich ein Skater. Mhm. Ne? Und dann muss ich gar nicht so super viel sagen und ich weiß schon, da gehen schon Bilder in meinem Kopf auf, ne, ja, was los ist. Wenn ich ein Gamer bin, ne, gehen Bilder auf. Wenn ich jemand bin, der Magic the Gathering Karten spielt, ne, gehen Bilder halt auf, ne. Und das ist ganz wichtig. Diese Leute sind ganz, ganz oft auch total stolz, ja, auf das, was sie tun. Die möchten es auch zur Schau stellen und anderen auch zeigen. Und das sind eben Potenziale, die Leute liegen lassen.
So ein Vergleich in die, in Anführungszeichen, alte Welt wäre so ein bisschen wie die Ultras beim Fußball, oder?
Ja, genau, richtig. Ne? Also es gab schon immer natürlich irgendwie Communities. Ne? Und eine Community zeichnet sich ja dadurch aus, dass nicht jeder drin dabei sein kann. Ne? Du bist entweder drin oder bist halt draußen. Das sind die oder wir. So, ja. Ja? Und es gab die Ultras, ne? Aber klar, ganz früher, wenn du in eine Kunstgalerie gegangen bist, ne, dann hast du auch schnell gespürt, ob du dabei bist oder nicht dabei bist. Ne? Oder in einen Luxusladen oder sowas. Ja. Und das ist tatsächlich etwas, was auf der einen Seite, ich sag jetzt mal, irgendwie, naja, Ausgrenzung, das finden wir doof, wir wollen alle erreichen, ne? Aber ganz, ganz oft ist genau das Gegenteilige das richtig, ne? Im Marketing geht es oft nämlich um die Frage, wollen wir richtig viele erreichen oder viele Richtige, ja? Und viele Richtige kann für Marken der viel substanziellere Weg sein, zu wachsen, Beziehungen aufzubauen, Loyalität zu schärfen und am Ende des Tages auch für Umsatz zu sorgen. So, ne? Bist du eine Marke für, ich sag jetzt mal, jedermann und damit niemanden? Oder bist du eine Marke, die sich ganz speziellen Interessen halt ausrichtet?
Lass uns den Gedanken nochmal aufgreifen mit dem Vorurteil, womit wir zu Anfang gedealt haben. Wenn jetzt ein Brand sagt, ja, super, okay, irgendwie ich die Richtigen, die ich erreichen möchte, irgendwie, die spielen keine Videospiele. Ich stelle ja selber kein Videospiel her. Was würdest du darauf antworten, warum das vielleicht doch relevant ist, sich mit so einer Stilgruppe oder Subkultur zu beschäftigen?
Ich glaube, das ist eine gute Frage, wenn man sagt, ich möchte, also da sind irgendwelche Leute, die interessieren sich für Gaming, ne? Kann ja der erste Gedanke sein, dann um die zu erreichen, muss ich ein Videospiel produzieren, ne, entwickeln. So. Ich glaube aber, was, weil du eben das Thema Ultras angesprochen hattest im Fußball, ne, es gibt ganz viele unterschiedliche Wege und Mittel, diese Menschen zu erreichen oder emotional zu binden. Ne. Man kann mit einem Videospieler beispielsweise zusammenarbeiten, mit denen gemeinsam ein Co-Produkt machen. Ne. Wir haben als Beispiel Super Mario Haribos gemacht, was ein kommerziell riesengroßer Erfolg gewesen ist.
War noch lecker, habe ich gegessen.
Ja, und dafür musste Haribo kein Videospiel entwickeln, ne, sondern hat im Prinzip den richtigen Partner, die richtige Lizenz, ne, erworben oder gemeinsam eben ein Capsule-Produkt gemacht, um diese Leute zu erreichen. Was an diesem Case spannend ist, und dann erkennt man auch, was für ein Potenzial sich dahinter verbirgt, das war nach wenigen Tagen ausverkauft. Ne? Und wir reden hier von, wenn wir wirklich von FMCG sprechen, hier von natürlich auch 7-Digit, also mittel-siebenstelligen Produktionseinheiten, ja, so die draußen sind. Und im gleichen Zug hat man gesehen, dass Leute, und das ist jetzt, hat mich jetzt ehrlichweise auch selber überrascht, ja, gewillt waren, auf Amazon einen Premiumpreis von 2,50 Euro zu zahlen, obwohl das Produkt eigentlich 99 Cent kostet. Ja, also das war Bestseller.
Für die Tüte Haribos jetzt.
Für die Tüte bei Haribos. Ne? Also, wenn du mich fragst, was bringt das? Mhm. Würde ich sagen, in dem Fall Sellout, Ausverkauf, ne, im positiven Sinne, Preispremium, also Marge und dann eben auch noch ein Image-Effekt. Also es kann schlechter laufen.
Und vor allem, wenn ich das jetzt so verstehe, eben halt, man erreicht ja vielleicht auch Leute eben halt durch dieses Produkt, die wahrscheinlich nicht unbedingt mein Produkt vorher gekauft haben, also weil ich einfach auf dem Aufmerksamkeitsradar, nenne ich es jetzt einfach mal, auftauche.
Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein relevanter Gedanke. Ne? Ich glaube, viele unserer Kunden und Kundinnen gehen auf uns zu, weil sie der Meinung sind oder die Hoffnung hegen, neue Menschen zu erreichen, die man normalerweise nicht erreicht hätte. Ich würde vermuten, bei großen Marken wie Haribo, den mangelt es meistens eben nicht an, ich sage jetzt mal, Bekanntheit, ne? Sondern oft, und vielleicht ist Haribo kein gutes Beispiel dafür, aber es fallen mir viele andere Marken ein, es mangelt oft vielleicht an emotionaler Relevanz, an kultureller Relevanz. So, ne? Das heißt, die präzisere Antwort darauf, wenn Sie am Education-Podcast, wäre wahrscheinlich, ich kann damit meine Marke in bestimmten Communities oder in bestimmten Konsumentinnen oder Kundengruppen, ja, emotional aufladen und für die vielleicht relevanter sein oder relevanter als mit dem, was ich normalerweise mache. Mhm. Ja. Und das ist das, was du ja auch meinst, mit plötzlich auf dem Radar sein mit etwas. Ich kann mit solchen Aktivitäten meiner Marke neue Impulse geben, ja. Oder jetzt ganz, jetzt, ne, wenn wir im edukativen, akademischen bleiben, ich kann damit in Bereiche gehen, in denen ich einen Share of Voice generieren kann, der für mich kosteneffizienter ist, weil wir hatten ja eben über das Thema Fußball gesprochen. Wer heute in den Fußball geht, um dort aufzufallen, ne, das ist nicht ganz günstig. Also wer bei Real Madrid oder beim FC Bayern München als Marke stattfinden möchte, ne, der muss auch schon tief in die Tasche greifen. So. Das heißt, aus der rein wirtschaftlichen, jetzt sag mal mikroökonomischen Betrachtung, kann es auch einfach eine viel höhere Werbeeffizienz entfalten, wenn ich in Segmente gehe, in denen vielleicht mein Wettbewerb noch nicht ist, um dort eben Menschen mit einem Thema zu erreichen, was sie emotional berührt.
Um jetzt nur noch mal einen Punkt zu machen, weil wir gerade über FMCGs gesprochen haben. Also in der Nerd-Zielgruppe ist also auch Kaufkraft und Umsatzpotenzial vorhanden.
Definitiv. Also wenn man sich wieder dem Klischee bedient, nehmen wir mal einfach mal an, es wäre alles richtig. Ja? Mhm. Nerds waren früher die Naturwissenschaftler, die Computerfreaks.
Oder mit Fusselbart und Pen and Paper, ich darf das sagen, ich war so einer.
Ja, ich auch. Ne? So die Leute, die damals auf dem Schulhof vielleicht nicht von, wir machen jetzt nur Klischees auf, von 1000 Mädchen umringt waren, aber dafür halt gute Noten geschrieben haben, ne? MINT-Fach dann eben auch geglänzt haben oder zumindest Maschinenbau nicht direkt im ersten Semester rausgeflogen sind oder sowas. Ja,
das war bei mir nicht so, aber das ist ein anderes Thema. Okay.
Aber wenn man jetzt mal dieser Hypothese halt folgte, dann kann man durchaus davon ausgehen, dass diese Leute heutzutage in guten Jobs halt sind. So, ja? Man hat, ja, also man sagt ja auch heutzutage so die großen Silicon Valley Rockstars, auch wenn gerade nicht die beste Zeit für Tech-Unternehmen gerade ist, ne, sind halt Nerds gewesen. Ob das ein Mark Zuckerberg gewesen ist, ein Elon Musk oder sowas. Ja, irgendwo, oder ein Jeff Bezos oder sowas. Das ist ja immer diese Geschichte, guck mal, wie der früher war und guck mal, was er jetzt ist. Ne? Und diese Geschichte repliziert sich natürlich nonstop. Und wenn man jetzt, sag ich mal, dieser Klischee-Argumentation folgen kann, dann kann man davon ausgehen, ja, die haben auf jeden Fall Geld. Ne? Man kann sich aber auch unabhängig davon Daten angucken. Und auch da lassen sich eigentlich zwei Sachen gut herauskristallisieren. Jetzt zum Beispiel, ich nehme mal zum Beispiel Gaming, ne, weil das so der größte Markt ist, also um eine Verhältnismäßigkeit zu machen, Gaming ist aktuell 168 Milliarden schwer.
Der globale Markt.
Der globale Markt, das ist viermal so wie Fußball. Okay. Also nur, damit man weiß, hey, okay, das ist viermal so groß, viermal kommerziell potent wie Fußball. Wenn man sich jetzt diese Daten anguckt, ne, dann sieht man, dass sie alle überdurchschnittlich verdient, ne, also hohe Income haben und einen hohen Bildungsabschluss haben. Das ist eine. Viel spannender ist aber eine andere Facette. Die sind alle auch noch, wir nennen es brand-friendly, ne? Die stehen Markenkooperationen, Markenpartnerschaften und Werbung, das schlimme Wort Werbung, sogar relativ offen gegenüber. Ne? Und das ist natürlich in dem Tandem was total Spannendes.
Solange die dann co-gebrandet sind, also wie jetzt zum Beispiel mal dein Haribo-Beispiel oder generell?
Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, jetzt so ein super Rezept, ne, herauszukristallisieren. Ich glaube, es ist mehrdimensional. Also ich glaube, was die Leute aktuell schätzen, das kann sich in 5 Jahren auch ändern, ist, dass sie sehen, dass ein Thema, was in Anführungsstrichen lange stigmatisiert worden ist, ja, ne, Gaming, alleine spielen, LAN-Partys, ne, Online-Identität bei World of Warcraft, ja, dass diese Themen, die lange stigmatisiert worden sind, jetzt auf einmal von kommerziell potenten, starken, coolen Marken aufgegriffen werden. Ja. So, ne? Das hat jetzt rein auf der psychologischen Ebene natürlich den Effekt, dass du sagst, hey, cool, ein Mercedes-Benz, ein Louis Vuitton oder ein Rimowa, ja, teilt die gleichen Interessen mit mir oder findet das cool, was ich cool finde. Ne? Das ist natürlich eine ganz andere Haltung als die Aversion, die man wie im Fußball schon kennt, wenn man denkt, jetzt kommt schon der nächste Sponsor aus dem Nahen Osten, ne, und packt sich da drauf, ne, und es geht nur noch um Geld und Kapitalismus, sondern da hat man Status quo eben noch das Gefühl, hey, das ist überraschend, ne? Und das ist eine gewisse Form der Wertschätzung, die meinem Hobby, meiner Special Interest Nische zugesprochen wird. So, da kommt ein ganzes Stück weit auch Brand-Friendliness. Und das ist aktuell eben eine Riesenchance.
Mir fällt da auch ein entscheidender Unterschied zum Influencer-Marketing auf. Also im Influencer-Marketing hast du ja diesen Trickle-Down-Effekt oder diesen Abstrahleffekt, den man halt ja von dem Influencer, wovon er steht, eben halt irgendwie auf das Produkt und hier irgendwie den Community-Dank, den du ja eben halt erklärt hast. So wird das Produkt und die Brand ja Teil der Community.
Genau. Das ist ein super wichtiger Punkt, ne? Also beim Influencer-Marketing, kann ich natürlich auch gemeinsam Co-Creation-Produkte erstellen, ne, und natürlich einen Mehrwert für die Community schaffen. Aber egal mit welcher Marke man spricht, man muss immer aufpassen, dass es den sogenannten Dracula-Effekt nicht gibt. Ne?
Was ist das?
Der Dracula-Effekt ist, wenn quasi der Influencer oder der oder die Markenbotschafterin, ne, das Produkt überschattet. Mhm. So, ne? Das heißt, eigentlich wirst du ausgesaugt. So, mhm. Ne? Und das ist tatsächlich das ist ein Problem. Früher hat man den Dracula-Effekt, die älteren Leute werden wissen, was ich meine, den Beckenbauer-Effekt genannt. Ja, so, dass der Beckenbauer hat früher so viel, dass für die jüngeren Hörer, Hörerinnen, war man Fußballer, ja, ein ganz berühmter, ja. Er hatte so viele Markenpartnerschaften, mhm. ja, dass man gar nicht mehr wusste, war das jetzt O2 oder Telekom ja. oder I don't know, so. Und, das ist so ein Thema. Bei Gaming ist es eher so, ne, dass du als Marke ein Stück weit mit Brand Equity reingibst. Mhm. Und umso stärker du bist, ne, umso stärker wird die Gesamtheit. Das heißt, das hört sich jetzt gemein an, aber Dacia wird wahrscheinlich nicht die gleiche Markenstahlkraft mit in die Community, die gleiche Form der Wertschätzung, der Veredelung reinbringen können, wie ein Mercedes-Benz oder ein BMW oder Porsche das kann.
Also mutmaßlich, weil es die anderen Marken, die du genannt hast, eben halt eben außer Dacia dann eher ein Hightech-Produkt herstellen, auf einem technischen, an einem Niveau halt eben unterwegs sind.
Ich glaube einfach, weil es ganz banal, weil die prestigereicher sind. Ja. So, ne? Und ich glaube, dass wenn wir von Subkulturen sprechen, mhm. ne, dass es immer um eine gewisse Form von, im Englischen sagt man Credibility geht, Street Cred mhm. oder OG-ness, ne, dass es immer ein Stück weit auch darum geht, so, hey, wir sind ja eine Subkultur, wir haben eine kulturelle Rolle und wir partnern auch nur mit jemandem, der auch eine kulturelle haben. Also so, ich sag mal, so Niemandsland-Marken, so Everyone's Darlings sind da vielleicht fehl am Platz.
Ich finde es interessant, dass du jetzt gerade ein Autobeispiel gebracht hast, weil das ja nochmal für die Kaufkraft dieser, der Nerds, ich nehme es jetzt einfach mal als Sammelbegriff, immer, der mir einfach steht, weil es ist ja ein sehr hochpreisiges Produkt mit einem sehr langen Conversion-Funnel.
Ja. Ja. Das ist richtig. Und du sagst so langer Conversion-Funnel als was super Negatives. Hm. Ne? Ich glaube, das ist eine Denke, an die wir uns gewöhnen müssen, dass ein Conversion-Funnel eben auch mal länger dauern kann, ne? Und dass es für Marken total wichtig ist, eben auch so langfristig halt zu denken, also eher in, früher nannte man das Customer Lifecycle, mhm. ne? Vielleicht ist es jetzt Community Lifecycle, ne? Eben auch da zu überlegen, was ist denn mein strategisches Ziel, ne? Also was ist das Big Picture eigentlich, was ich damit generieren möchte? Und ich glaube, dass Zeit, etwas, was gefühlt jeder und dann wiederum keiner hat, ne, dass das, wenn man es schlau ausspielt, einen Wettbewerbsvorteil kann, wenn man einfach sagt, ich mache das jetzt einfach mal kontinuierlich. Ja, ich mache das jetzt mal strategisch und nicht taktisch und springe von einem Zug auf den nächsten, ne, und ich mache das einfach mal 3 Jahre. Und es gibt 94.000 Studien, die belegen, dass du so erfolgreich als Marke bist, wenn du etwas kontinuierlich mittelmäßig machst, mhm. also ich sag's mal auf B-Plus-Niveau, als wenn du von einer A-Aktion zu einer C-Aktion dann wieder eine A-Aktion machst und halt quasi ständig halt irgendwie Sachen ausprobierst, ne? Aber wo der rote Faden halt fehlt, ja. Und insofern, ja, es kann unter Umständen längerer Conversion Funnel sein, ja, das ist nicht schlecht, aber es kann auch ein ganz kurzer Conversion Funnel sein. Bei Auto möchte ich immer wieder auch unterstreichen, so richtig kaufen tut eh heutzutage keiner mehr Autos, ja, sondern es gibt Firmenwagen. Ja, die kriegst du auch mit 26, 27, ne, wenn du bei McKinsey oder BCG oder sowas halt anfängst. Ja, du kannst, oder weiß ich, mit 29, ne, mhm. in anderen. Also kannst du ja auch Firmen machen. Es gibt Leasing, ja, machen kannst, ne. Es gibt niemanden auf der Welt, der, wenn er am 6. Autoschalter steht im Urlaub, ja, mhm. sich nicht darüber freut, wenn er einen Mercedes oder BMW statt einem Renault bekommt. So, ne?
Einleuchtend. Ja.
Also, das möchte ich an der Stelle auch mal eine Lanze brechen. Mhm. Es gab ganz lange dieses Narrativ in Deutschland, vor allem in Deutschland, dass Autos keine Statussymbole mehr sind. Mhm. Das neue Smartphone ist das Statussymbol. Ne? Das war so ein bisschen so die Denke, die so ein bisschen initiiert worden ist. Ich kenne aber ehrlicherweise niemanden, der ein schönes Auto hat, der sich nicht darüber freut, wenn er darauf angesprochen hat, dass er ein schönes Auto hat. Mhm. So, ja. Ich glaube, wenn man sich vor allem die jüngeren Zielgruppen anguckt oder Stilgruppen, vor allem den jüngeren Menschen, ne, die kennen jedes Modell, also manche von denen, ja, die kennen ganz viele Modelle, mhm. ne, Typbezeichnung, ne, was die kosten. Mein kleiner Bruder, der ist jetzt 18, studiert in St. Gallen, der kennt jedes Automodell. So, der findet das immer noch toll. Ja? Mhm. Deswegen ist Markenbildung kann auf einen Abschluss des Kaufes hingehen, aber auch auf einen Leasingvertrag oder einen Firmenwagen oder ganz klein gedacht, ne, bei Sixt, haben wir vielleicht noch einen Mercedes-Benz irgendwie drin?
Oder ein Audi.
Oder ein Audi, stimmt, oder ein Audi. Audi auch natürlich toll.
Okay, bevor wir uns mal noch ein paar andere Stilgruppen angucken, lass uns gerade mal noch, auch wenn du das zu Anfang gesagt hast, überhaupt nicht magst, aber grob mal diese Stilgruppe der Gamer so ein bisschen fassen lassen. Du hast ja eben schon gesagt, wie groß dieses Marktvolumen halt irgendwie ist und vor allem, dass auch Kaufkraft da ist. Sprechen wir da von einer Stilgruppe im Alter von 8 bis 80 oder wie würdest du die definieren?
Oh ja, Rolf, das ist mein Lieblingsthema jetzt, ne? Etwas auf das Alter zu reduzieren, ist für mich so, das ist, glaube ich, so der größte Marketing-Fail, den es so auf der Welt gibt, ja. Jetzt mal als Beispiel, so ganz plakativ, ja. Etwas nach Alter oder soziodemografischen Aspekten zu segmentieren, ne, in einem Facebook-Ad-Manager oder Instagram-Ad-Manager so der größte Fehler machen kann. Nur als Beispiel, eine 21-Jährige, die in einem Bioladen steht, ja, und eine Yogamatte auf dem Rücken hat, kann mit einer 51-Jährigen, die 2 Meter weiter steht, ne, viel mehr gemeinsam haben, wenn die beiden zum Mandelmus, ja, greifen, ja, als die 21-Jährige und eine andere 21-Jährige nebenan im Laden im DM mit Maybelline New York oder sowas in der Tasche. Ich kann abends an einem Tisch sitzen mit einem 58-jährigen Unternehmer und einer 24-jährigen Unternehmerin, die ein Startup hat und vielleicht schon so 7, 8, 9 Mitarbeitern und das beste Gesprächsthema und den besten Abend meiner Welt haben, ja, als mit jemand anderem, ich bin ja 37, mit einem anderen 37-Jährigen, der gerade aus dem Fußballstadion kommt, gegrölt hat, so, ne, und irgendwie ein Felddienst oder sowas halt trinkt oder sowas, ne. Also Alter per se sagt gar nicht so richtig was, sondern es ist eher so, zu welchen Themen fühle ich mich zugehörig, ja. Die 2 Yoga-Frauen haben wahrscheinlich ganz viele Gemeinsamkeiten, ist nur als Hypothese, zum Thema Achtsamkeit, Meditation, ostasiatische Kultur, Yoga, Fitness, Sport, Körperlichkeit und Co. Ja? Und wir sprechen dann über Management-Themen. Ich war mal auf einer, ich will gar nicht so weit ausholen, weil sonst, aber noch diesen Punkt, ich war mal auf einer Ayurveda-Reise. Viele Leute nicht wissen, was das ist, so eine Entgiftungs-Detox-Tour in Sri Lanka. Da waren wir mit Abstand die Jüngsten. Aber die Leute, die eben Wert auf sowas gelegt haben, waren so nah bei uns, ne, emotional, die wichtig sind. Und das ist halt mein Punkt. Man sollte sich immer gucken, wie erreicht die Leute nicht anhand von soziodemografischen Kriterien, sondern anhand von Passionspunkten, Interessensgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften und Co. Deswegen, der Gamer oder die Gamerin per se ist eben nicht nur 18 bis 24, ne, oder 14 bis 35, sondern tatsächlich kann auch 70 sein. Ja.
Übersetzt das mal so eine These, also Interessenstargeting mit emotionaler Bindung.
Genau. Ne? Also theoretisch könnte ich im Targeting-Modell wahrscheinlich 3 Dinge anwählen, ne? Interessensbasiert, jetzt erstmal League of Legends, ja. Dann The Last of Us, weil es gerade die gehypteste Serie ist. Und dann vielleicht irgendwie Ramen-Nudeln.
Ja.
Und hätte relativ konkret jemanden, mit dem ich Gesprächsthemen teilen könnte. So, ne? Dann würde ich relativ wissen, so welche Form von Entertainment mag diese Person, welche Form von Reisen und Co. Also anhand dieser 3 Sachen kann ich viel mehr herauslesen als Alter, Postleitzahl, Einkommen und Schulabschluss.
Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes 2. Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Werbung Ende.
Wird das gleiche Produkt dann trotzdem funktionieren oder müsste man da Variationen anbieten im Sinne von Packaging, Storytelling oder ähnliches?
Ach, ich bin eigentlich immer der Meinung, dass wenn man kann und ein bisschen Liebe ne, in Dinge steckt, wenn es diese Option gibt, sollte man diese Option immer wählen, weil es gut ist. Heutzutage ist es ja so, jede Marke möchte ja eine sogenannte Love-Brand sein. Ne? Mhm. Eine Marke, die geliebt wird. So, ne? Und ganz banal, Liebe ist halt keine Einbahnstraße. Wer geliebt sein will, der muss auch Liebe geben, der muss auch Liebe zeigen. Das ist halt ganz wichtig. Und insofern, alles, was so eine Form von Veredelung im Sinne des Packagings ne, oder eines dezidierten Social-Media-Postings sein kann, das wird von der Community gesehen und gewertschätzt.
Und in Form zum Beispiel von einer Special Edition, dann abgestimmt auf diese unterschiedlichen Stilgruppen beispielsweise.
Genau, ja. Richtig. Ne? Also eine Special Edition, die genau zeigt, wir verstehen, was ihr mögt. Mhm. Oder noch besser, das ist quasi der heilige Gral, wir mögen das Gleiche, was ihr mögt. Ja. Ja? Und das ist, glaube ich, wenn man mich fragen würde, so, was haben Marken in den letzten Jahren irgendwie versäumt oder vergessen, ne? Ist das Wunderwort, weil wir eben schon bei Liebe waren, das Wort Kundenbeziehung oder Kundinnenbeziehung und sowas. Ne? Ich meine, jeder weiß, eine gute Ehe basiert darauf, weil wir sprachen ja eben darüber, ne, dass man gemeinsame Hobbys, gemeinsame Interessen, gemeinsame Freunde oder sowas hat. Das hilft schon definitiv halt weiter. Ja? Und eine Markenbeziehung mit den Communities funktioniert im ähnlichen Fall gleich. Hey, wir mögen die gleichen Sachen, wir brennen für die gleichen Dinge. Ne? Marken haben gedacht, sie lösen das durch die Purpose, Debatte, sagen wir haben den gleichen missionarischen Antrieb wie ihr, deswegen sind wir jetzt Friends. Ja. Es ist aber eigentlich viel leichter, hey, wenn man mag sagen, wir mögen Anime, ne, japanische Comic-Kultur, wir mögen Science-Fiction, ihr auch. Hey, cool, wir haben ein extra Produkt dafür kreiert, weil wir das so sehr lieben. Was, ihr liebt es auch? Hm. Yay, Match made in heaven, so, ja. Das ist etwas, wo noch super viel Potenzial brach liegt.
Klingt für mich aber auch wieder, das hast du ja eben gesagt, mal nach einem sehr langen Weg, den man da macht, um das authentisch rüberbringen zu können, auch wenn das jetzt das nächste Buzzword ist, was wir hier reinschmeißen. Aber wenn ich immer auf einmal sage, hey, ich habe mich seit Jahren mit dieser Stilgruppe oder mit diesem Thema, die bin ich beschäftigt und auf einmal haue ich eine Star Wars Special Edition raus, irgendwie ist ja wahrscheinlich nicht sonderlich nachhaltig.
Also wenn danach nie mehr wieder was kommt, das ist natürlich nicht nachhaltig, ne? Dann ist es Effekthascherei, klar. Mhm. Aber es kommt, glaube ich, auf die Art und Weise an, wie man es macht und wie man auch dranbleibt an der Sache. Ich glaube, man sollte sich Communities nur dann widmen, wenn man auch ernsthaft gewillt ist, etwas für diese Communities auch zu tun, ne? Und dran zu bleiben. Und ich sage immer, jetzt nochmal, wenn jemand sich die Zahlen anguckt, wir sprechen hier von einem 168 Milliarden Markt für Gaming alleine, von all den Märkten, die wir bespielen. Also wir nennen es Fandom, ne? Science Fiction, Fantasy, Superhelden, sowas, dann sprechen wir von 250 Milliarden Markt, ja. Der jedes Jahr zweistellig wächst. Als Marke zu sagen, das ist eine falsche Strategie, auf diese kulturelle Relevanz zuzugehen, ich glaube, das gibt es nicht. Ne? Was passieren kann, ist, dass man falsche Erwartungshaltungen. Es gibt also schürt. Ne? Es gibt vielleicht nicht die falsche Strategie, aber falsche Erwartungshaltung. Zu schnell, zu viel, ne? Das ist das, was du eben geschildert hast, ne? Oder zu langsam, ja. Aber das ist ja eine Form von Jugendkultur, die wird ja nicht weggehen. Also ich glaube, es gibt niemanden, auch in den ganz, ganz obersten Vorstandsetagen mit der, ich sag jetzt mal, erfahrensten, ja, Executive-Riege, wird ja keiner sagen, Gaming geht weg. So, das ist ja für alle klar. Insofern, es gibt, glaube ich, nicht die falsche Richtung, aber es gibt vielleicht falsche Wege dorthin.
Bei diesen Stilgruppen ist es ja auch so, dass das ja schon fast ein nachwachsender Rohstoff ist. Also ich mal um ein Beispiel halt mir zu bringen, wie zum Beispiel Lego ist bei mir so eine Brand, eben halt, wo ich sage, ey, die machen so viel richtig, eben halt, weil sie diese komplette Zielgruppe abholen und die dann mit diesen ganzen Themen, die sie halt in Lizenz eben halt dann herstellen. Also sieht man ja gerade zu Hause, mal bei meinen Kindern, wir gucken alle den Katalog eben mal zusammen an und ich springe eben halt auf ganz andere Sachen an. Eben halt, die da drin sind, sei es mal die Star Wars, Indiana Jones oder halt eben ähnliche Sachen, die da eben hergestellt werden. Das ist für mich eine Brand, die da sehr viel richtig macht. Also einfach, weil sie dieses ganze Spektrum, was du eben geschildert hast, eben halt auch Alterstargeting wollte man nicht machen, aber sind die mal Lebenszyklen oder Phasen oder was auch immer, mit denen mit ihrer Produktpalette einfach perfekt abholt.
Ja, und das Lego ist ein perfektes Beispiel. Man kann es auch nachlesen, dass tatsächlich als Lego eben sowas wie Harry Potter, Star Wars und dann später Marvel entdeckt hat, ne, dass das im Prinzip die Marke auch wiederbelebt hat. Das wissen viele Leute gar nicht, aber der Marke ging es mal vor 17 Jahren turbo schlecht. So, ja. Bisschen wie es jetzt Playmobil geht. Insofern ist das eine extrem richtige Beobachtung. Und was ich auch spannend fand, was du gerade gesagt hast, ist das Thema, dass es nachwächst. Ne? Es wächst sogar mehrdimensional und super dynamisch nach. Ich habe einen kleinen Bruder, so, der guckt sowas wie Dawson's Creek. Ja?
Wieder,
ja. Meine kleine Schwester ist 16 oder 15, ich hoffe, sie hört gerade nicht zu. Ihre Lieblingsserie ist Friends. Ja, so, ne? Und das ist ja auch etwas, was durch Digitalisierung und durch die sogenannten Streaming Wars, ne, auch passiert ist. Du kannst ja rückwärts in der Zeit gehen. Früher hätte man gesagt, ne, also ich widme mich nur dieser Kohorte, ja, weil die sind ja mit der IP, diesem Franchise oder TV-Serie aufgewachsen, ja. Und mittlerweile kann man ja sagen, Moment mal, die können alle rückwärts gucken, die können alle in einer Woche Star Wars Experten werden. Ja. So, ne? Brauchst nur Disney Plus und dann kannst du den ganzen Katalog halt reinziehen, ne? Und bist halt werden so. Und das ist das Spannende. Es gibt nicht mehr nur lineares Wachstum, sondern eben auch rückwärts nach vorne und es geht auch jetzt, es ist dynamisch. Also wir sehen hier eher exponentielles Wachstum von diesen ganzen Nerd-Themen.
Lass uns mal noch so ein bisschen Inspiration setzen, so im letzten Blog, den wir hier so machen. Und zwar über Franchises haben wir mal jetzt ja schon gesprochen, also welche unterschiedlichen Stilgruppen oder Nerdgruppen will man sich daraus bilden. Was gibt's noch für Stilgruppen, die du so im Kopf hast, eben halt, auf die man im Marketing mal gucken sollte und die vielleicht nicht ganz so offensichtlich sind?
Also neben Gaming, dem eine Stilgruppe, die ich jedem ans Herz legen will, ne, gibt es eine auch sehr, sehr spannende Stilgruppe, das ist Anime, Manga, das ist japanische Cartoon- und Comic-Kultur. Mhm. Ja. Für die Leute, die vielleicht gerade nicht so viel damit anfangen können, das sind meistens die Comics, wo die Charaktere und Charakterinnen so ganz große Augen haben, so ganz groß gezeichnete Augen. So,
Pokémon, ne? Sailor Moon.
So. Genau, Pokémon, Sailor Moon, Dragon Ball, Naruto, One Piece sind jetzt so, ich sag mal, Sachen, die groß sind. Warum ist das spannend? Es ist, und das ist tatsächlich etwas, was so eine extrem hohe Ausprägung hat in der sogenannten Gen Z. Klammer auf, es gibt nicht die Gen Z, ja, aber auf jeden Fall, was bei jüngeren Menschen sehr beliebt ist. So beliebt, dass sehr, sehr viele Marken, die in diesem Bereich extrem stark sind, gerade selber darüber nachdenken, Anime für sich selber zu zeichnen und zu publizieren. Ne, so groß ist das. Woran erkennt man den Hype oder den Trend? Also zum einen, eine Serie, die tatsächlich beides bedient, Gaming und Anime, ne, League of Legends Arcane, war letztes oder vorletztes Jahr in 50 Ländern auf dieser Welt auf Platz 1 der Netflix-Charts. So, ne, das ist, daran erkennst du, Moment mal, eine Gaming-basierte japanische Comic-Cartoon-Anime-Serie, ne, 50 Länder Platz 1.
Jedes vierte Land der Erde ist das, ja.
Das ist total krass, oder? So, ne, also darin nochmal so die Größe, ne. Es ist sogar so, und ich hoffe, Joe, du hörst gerade nicht mit, ne, aber dass sogar Netflix das nicht mal wusste, so, ne, so, wie groß das halt ist, so. Dann, die letzten großen Kino-Hits, ne, ob das jetzt Demon Slayer oder One Piece Red waren oder sowas, Anime-Filme, ne. Der größte Fashion-Hype dieses Jahr, die sogenannten, alle mögen es jetzt gerne googeln, Big Red Boots. Jeder Fashion-Influencer wollte die halt haben.
Diese riesen Mickey-Maus-Schuhe, oder?
Ja, diese riesen Mickey-Maus-Schuhe sind nämlich auch keine Mickey-Maus-Schuhe, sondern Astro-Boy-Schuhe. Ja. Ne? Also quasi ein ganz, ganz alter Retro-japanischer Anime. Ne? Der Hit schlechthin. Ja, also auch da. Und da sieht man eben diese Einschläge. Und dann letzter Punkt, woran man erkennen kann, jeder Rapper, jede Rapperin, jede Popfigur, die in irgendeiner Art und Weise was auf sich hält, ne, hat mindestens ein Video oder ein Snippet oder einen Auftritt als Anime. So, ne? Also Billie Eilish kann man zum Beispiel mal gucken, Billie Eilish Anime oder sowas, ja, Travis Scott. Also das ist etwas, was mega im Kommen ist. Und das ist etwas, dem ich mich auf jeden Fall als Marke, die in irgendeiner Art und Weise kulturell relevant sein will, widmen sollte. Aus meiner persönlichen Sicht wird es auch die Ästhetik, so was wir schön finden, auch maßgeblich beeinflussen.
Wir haben jetzt also Gaming, wir haben Anime, wir haben diese ganze Comic-Fantasy-Welt, haben wir jetzt schon angesprochen. Hast du noch was im Kopf?
Also in dem Nerd-Bereich, was natürlich gerade auch so ein bisschen an, ich sag mal, so ein ganz, 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 ganz großer Evergreen ist, ne, ist das ganze Thema Harry Potter. So, ne? Also Harry Potter und ist wahrscheinlich für alle Marken, die sich gerade überlegen, so was könnte denn für mich etwas sein, was irgendwie funktioniert und irgendwie spannend sein könnte, ne, dann ist die Antwort wahrscheinlich 9 aus 10 Fällen Harry Potter, ja. Ultra-generationsübergreifend. Ne? Also es ist wirklich, da kann sich die ganze Familie abends versammeln und jeder hat so seinen eigenen Entree-Bezugs- und Access-Punkt. Mhm. Dieses Franchise erfindet sich auch immer wieder neu. Ne? Jetzt mit dem Theaterstück hier in Hamburg, ja, und dann nochmal mit Wizarding Worlds, und da passiert auch ganz, ganz viel. Und auch das ist etwas, was ne, vor allem in Deutschland auch eine extrem hohe kulturelle Verankerung hat. Ja. Und jetzt vor kurzem gab es, glaube ich, auch eine Fashion-Show, eine große, die die ganze Show nach dem Harry-Potter-Look ausgestylt hat. Auch total lustig.
Wie ist das mit so Lizenzgebühren? Das habe ich jetzt sofort im Kopf. Also wenn jetzt so ein Produkt in welcher Subkultur auch immer, aber wir haben jetzt ja die großen Sachen angesprochen, die man eben halt ja auch kennt, eben halt irgendwie mit wo Disney eben halt zum Teil eben halt auch mit drin hängt oder die großen Konzerne. Klingt für mich sehr kompliziert und kostspielig.
Es geht, also es kommt, es gibt unterschiedliche Vergütungsmodelle in dem Konstrukt. Ne? In der Regel, wenn man es gut macht, ist es so, dass man eine Lizenzgebühr basierend zum Beispiel am Umsatz, ja, an dann jemanden wie Disney oder Warner und Co. abgibt. Wenn man es aber gut macht, kann man ein Produkt kreieren, das eben einen so hohen Preispremium generiert, ne, dass die Lizenzgebühr halt einfach, ne, abzuführen ist. Und für alle Menschen, die jetzt quasi so weit mitgehört haben, ne, in der Regel strukturiert sich ein Deal in einer Art Base-Fee, ne? Man nennt es auch Minimum-Guarantee-Fee, dass man sagt, okay, das ist so ein XY-Betrag, ne? Den überweise ich auf jeden Fall an das Filmstudio oder den Videospielhersteller. Und der Rest ist im Kern erfolgsbasiert abhängig. Das ist ein total fairer Deal. Im Vergleich, ich kenne diverse Influencer-Kooperationen, die signifikant teurer sind.
Hast du da so einen groben Preispunkt, den man, wo man sich mal so reinfühlen kann, über welche Dimension wir da reden?
Also ich glaube, das hängt maßgeblich davon ab, in welcher Produktkategorie man unterwegs ist, FMCG, Fashion und Co. Ne? Ich werde jetzt nicht explizit, weil ich brauche ja irgendwo noch Beratungsmandate, aber ich sage jetzt mal, jemand, der 50.000 Euro Minimum Guarantee Fee in die Hand nimmt, ja, ne, und gewillt ist, zwischen 5% und 11% Royalty Rate abzugeben, der kann, wenn das Konzept auch kreativ ansprechend ist, damit einen großen Erfolg erzielen.
So. Genau. Auch bei so großen Dingen wie Super Mario, Harry Potter und solchen Sachen, die wir eben angesprochen haben.
Genau, es kommt so ein bisschen auf das Land an. Ne? Mhm. So, also wenn ich jetzt natürlich einen paneuropäischen Deal haben will oder global oder sowas, dann spreche ich natürlich von anderen Summen. Ja? Wenn ich jetzt sage, okay, ich hätte jetzt gerne mal ein Testbudget ne, zu einem bestimmten Thema in einem limitierten Zeitraum, nichts anderes sind Influencer-Kooperationen, ja. Ja, und bin gewillt, neben einer Basis-Fee eben auch eine Erfolgskomponente abzugeben, dann sind wir in dem Bereich, den alle Marketeers, die gerade zuhören, auch aus dem Affiliate-Marketing kennen. Mhm. So, ne? Also quasi Erfolg machen und Erfolg teilen. Das ist jetzt keine große Innovation, nur eben, dass der Unterschied Affiliate-Marketing ist halt oft Stalking, ne, und performance-basiert, während das etwas ist, was Leute im Idealfall, ne, mit viel Liebe erfüllt.
Kann man sich ja jetzt auch, wenn man deinen Haribo-Case vom Anfang nochmal so ranzieht, mit den Zahlen, die du da rausgehauen hast, ja auch mal ausrechnen, wie lukrativ das ist. Also wenn man jetzt die Zahlen mal zusammenzieht eben halt und dann noch den Sonderverkauf über Amazon für 2,50 Euro die Tüte halt oben drauf schmeißt, lukrativer Deal.
Ja, klar. Also wenn ich jetzt bei 150% Preispremium, ne, paar Prozente abgeben muss, dann habe ich ja ein bisschen Raum, ne, und Puffer. Wichtig ist natürlich, dass man jetzt nicht einfach nur in eine Art Logo-Slapping gehen kann. Ne? Mhm. Einfach sagst, okay, ich mache jetzt was mit Harry Potter, ja, oder Star Wars. Ich mache einfach das Logo drauf und der Rest verkauft sich von allein. Da muss ja auch schon viel Liebe reinfließen. Ne? Also im Fall von Super Mario war es auch wirklich so, dass wir darauf geachtet haben, dass die Gummi-Items auch nach dem Super Mario-Spiel auch kreiert sind. Mhm. Ne? Und wir haben eben nicht Super Mario, Yoshi und Princess Peach in die Verpackung gemacht, so weil die Japaner auch nicht wollten, dass man Yoshi den Kopf abbeißen kann. Das kann ich auch verstehen. Sondern eben die Blumen, ne, die Sterne, also das, was auch die Charaktere im Spiel konsumieren.
Diese so, Tunnel, ne? Ja.
Genau, richtig, diese Tunnelsonne. Und deswegen muss man natürlich auch ein bisschen Geld und Budget beiseite legen, um sich dann auch ein gutes Konzept zu überlegen. Und alles andere sind im Prinzip kaufmännische Realitäten, die man halt macht, um erfolgreich zu sein.
Teil gerne mal noch irgendwie vielleicht den Case, den ihr gemacht habt mit uns, eben halt irgendwie was so vielleicht für die Brand der überraschendste Erfolg war, wo du gesagt hast, ja, das ist ein Produkt eben mal, das offensichtlich hätte man gesagt, das ist jetzt kein Brandfit eben mal, das als Case eben mal zu machen, das da zu verankern, was ihr aber durchgeführt habt, was dann nachher erfolgreich war.
Also ich glaube, der größte Erfolg, darüber kann man jetzt streiten, ob das ein Brandfit war oder nicht. Oft ist es ja so, dass wenn man besonders kreativ ist, findet man ja immer einen Fit. So, ne? Zumindest ist ja der Anspruch einer Kreativagentur. Aber der mit Abstand erfolgreichste Case, der, von dem wir wussten, der wird erfolgreich, aber dass er so erfolgreich wird, ne, der uns überrascht hat, war letztes Jahr unsere Arbeit für BMW Mini, ne, also die Automarke Mini. Und im Kern war das Briefing so, dass man gesagt hat, naja, also Mini war irgendwann mal eine Kultmarke, ja, und irgendwie in den letzten Jahren eher zu, ne, ich zitiere jetzt mal ein Briefing, ne, ist eher so das Ehefrauenauto geworden, ne, oder reiche Töchter, reiche Sohnauto, sowas, und das Kultige ging so ein bisschen weg. Ne, und da war so die Grundvoraussetzung, die Frage so, wie können wir die Marke wieder kulturell relevant machen mit dem, was heutzutage Popkultur ist, ja. Und so wie es ist, war es natürlich ein Elektroauto, ne, ein Concept-Car, was wir irgendwie bewerben oder kommunizieren sollten. Und da war die erste Entscheidung, naja, wenn ihr Popkultur wieder relevant sein wollt, ne, und wie in den meisten Briefings auch jüngere Zielmenschen, Zielgruppen, Stilgruppen oder Communities ran wollt, dann ist vielleicht die IAA nicht der richtige Platz, ja, ne, sowas zu machen. Und lasst uns doch dahin gehen, wo ganz, ganz viele dieser Menschen sind, wo ganz viel Popkultur passiert. Wir sind zu Gamescom gegangen, ja. Und dann ist es halt so, dass du kannst nicht einfach auf die Gamescom gehen und ein Auto launchen, du brauchst am meisten auch einen Partner dafür. Ne? Und in dem Fall haben wir gesagt, naja, das ist ein Elektroauto und das ist irgendwie Gaming, Gamescom, ne? Lass uns doch mit der Pokémon Company sprechen und ein Pikachu-Auto machen, weil ja, Pikachu aus Elektrizität basiert. So, ne? Und ja, haben im Prinzip eine Mini-Pokémon-Collab gemacht auf der Concept-Car-Ebene und haben, das ist so dann, wo es dann richtig lustig und spannend wird und witzig, ne, haben gesagt, ja, wo platzieren wir das? Und haben gesagt, hey, wir gehen da rein, wo die Fläche am günstigsten ist, aber wo die meisten Menschen dran vorbeilaufen. Es sind nicht die Toiletten, das wäre vielleicht, was kann man nicht buchen, ja, aber es war die Merchandise Area.
Okay.
Ja, also da, wo halt normalerweise, jetzt schließen wir den Bogen zum Anfang des Gesprächs, die ganzen Actionfiguren stehen, ne, die Harry Potters, die Dragon Balls, die Star Wars Figuren, die Mandalorians, und haben das Auto dort in einer überdimensionalen Actionfigurverpackung hingestellt. So. Und sind quasi mit dem Produkt in die Merch Area, als quasi Merch, als Spielzeugauto halt rein, ne, weil Mini auch so ein bisschen Card-Feeling und sowas ist. Ja, und haben das Auto dann halt im Prinzip da gelauncht. Ne? Und wir haben, glaube ich, ich glaube, ich weiß es, ne, wir haben damit allein in 4 Tagen über 800 Millionen Medienkontakte generiert. Ne? Wir haben eine Nullmessung gemacht von Leuten, wie sie Mini vorher fanden und wie sie Mini, nachdem sie den Stand gesehen haben, ja, und das Auto und dass es eine Pokémon-Collab geben wird, ne? Und da haben halt 52% der Leute ihre Meinung geändert, ne? Im positiven Sinne. So, ne? Also 52%, also mehr als jede zweite Person, hat da einen Shift, ne, zum Brand-Image gehabt. Die Marke ist, hatte, glaube ich, allein am ersten Tag 1600% mehr Brand-Mentionings in den digitalen Medien. So. Und das ist etwas, wo wir gesagt haben, so, okay, wir dachten schon, dass es erfolgreich wird, aber das war schon krass.
Das ist echt eine krasse Kampagne.
Ja.
Vorletzte Frage an dich, und zwar, ist es auch möglich, wenn jetzt eine Brand so hört, die jetzt nicht so ein Riesenbudget hat oder eben halt das Themen sind, wo man sagt, die sind halt die ganze Zeit weg, kann eine Brand auch schon eine eigene Community haben und so seine eigene Nerd-Stil-Gruppe schon haben und die bespielen?
Ich glaube tatsächlich hier sogar kleine Brands, ja, kleinere Marken, D2C-Brands, ne, auch wenn das gerade natürlich wirtschaftlich herausfordernde Zeiten sind, die haben sogar meistens so eine Art Community schon. Mhm. Ne? Die haben tatsächlich, sind noch nicht in diese Falle gelaufen, wo sie der Meinung sind, sie müssen jedem gerecht werden und sich halt total, ich meine, so auf den größten gemeinsamen Nenner runterkochen lassen, so wie eben viele große Marken heutzutage aufgestellt sind. Ne? Mhm. Dass sie sagen, naja, wir versuchen einfach mal jeden und jeder anzusprechen. So. Viele dieser Marken kommen eben mit einem eigenen Style, einem eigenen Charakter und einer eigenen Persönlichkeit und eben entsprechend auch eine eigene Community. Das ist sogar oft so, dass du umso, ich sag jetzt mal, jünger und frischer und neuer du bist, ne, das ist ja oft dann auch noch die Persönlichkeit der Gründerin oder des Gründers natürlich in dem Produkt, ne, oder in der Marke auch drin, ne, umso weniger hast du Kompromisse schon gemacht, ne? Und das ist tatsächlich so der langsame Tod oder das langsame Untergehen von vielen Marken, dass sie irgendwie immer versuchen, so zwischen allen Parteien den Mittelweg zu gehen. Und der Mittelweg führt bekanntlich zu einem, vor allem Mittelmaß. So, ne? Und keiner findet Mittelmaß heutzutage gut. So, das ist das Problem. Und insofern, ich glaube, viele junge Marken haben, und ich glaube, jeder, der gerade zuhört und so eine Marke auch hat, die haben eine Community, die wissen ganz genau, worauf die Community reagiert. Ne? Da gibt es noch diesen Beziehungsstatus überhaupt noch, ne? Das Miteinander. Und wenn ich da einen Tipp geben kann, ne? So hütet diese Community, ne? Hütet diese Beziehung, ne? Arbeitet weiter gemeinsame Interessen auf, pflegt und hegt die. Und ich glaube, dass es heutzutage wahrscheinlich für die meisten der bessere Weg ist, nicht auf richtig viele zu gehen, sondern lieber viele richtige.
Und das merkt man ja immer bei vielen Traditionsbrands oder auch in öffentlichen Einrichtungen oder ähnliches, wie gesagt, dass dieses immer zum Mitte-Rücken einfach zur Beliebigkeit führt und dann genau diesen Abnutzungseffekt immer erzielt, den du jemand ja beschrieben hast. Kommen wir zu unserer letzten Kategorie, die wir in jeder Episode haben. Und die heißt einfach mal machen, Thorn. Was sollte man einfach mal machen, wenn man sich mit dem Thema Stilgruppen anstatt Zielgruppen beschäftigen möchte?
Ich glaube, ich würde jetzt einfach mal ins Team gehen, in die eigene Abteilung oder in den Kolleginnen und Kollegenkreis und einfach mal fragen, so, wer früher Videospiele gespielt hat und wer heute noch Videospiele spielt, so, ne? Und dann einfach mal so erfühlen und zu so gucken, so, wie das Thema eigentlich resoniert, ne? Und wie flächendeckend das wahrscheinlich schon bei allen vorhanden ist. Das ist, glaube ich, etwas, was ich sofort jedem an Herz legen würde. Und dann als zweite Maßnahme, total wichtig, bucht euch jetzt Gamescom-Tickets. Das ist einer der wenigen großen, wirklich Prestige-Events, Conventions, Community-Meetups, die es in Deutschland gibt, in dem Bereich der Nerd- und Fandom-Kultur. Das ist in Köln, ja, so Ende August ungefähr. Und guckt euch einfach mal an, mit welcher Emotionalität diese Menschen dorthin kommen. Es hat wirklich so einen Festival-Charakter, wo die Leute hingehen. Und dann spürt man, ne, hey, das ist kein blödes Audience-Dashboard. Ne? Das sind Menschen, die ihrer Leidenschaft hinterhergehen. Und man wird ganz schnell sehen, das sind nicht nur 14- bis 18-Jährige. Ja? Das sind nicht nur X oder Y, sondern es ist relativ heterogen, aber gleichzeitig auch wieder sehr, sehr homogen, weil eben alle die gleichen Passionen halt teilen. Und wir reden hier von 300.000 Leute, die da hinkommen.
Das sollte man also auf alle Fälle mal machen. Macht das doch mal da draußen, Thorn. Das war sehr spannend, sehr kurzweilig und hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Nämlich danke für deinen Besuch und ja, dass man einfach mal einen komplett neuen Blick auf das Thema Marketing und vor allem auch dieses Phänomen der Stilgruppen bekommen hat. Ich glaube, das ist wertvoll für alle da draußen. Dankeschön.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao.
Ciao. Das war richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Ich glaube, aus der Art zu denken von Thorn kann man eine ganze Menge für sein Marketing mitnehmen. Zum einen, wo man wirklich neue Zielgruppen finden kann. Und wie spannend die auch sein können, so verrückt das auch in einem ersten Moment klingt, hat er eben selber erzählt, halt einen gelb lackierten Mini auf die Comic-Con zu stellen. Oder wie auch innerhalb von eurer Community einfach nach Nerds suchen könnt. Denn Nerds sind einfach nur Menschen mit sehr viel Leidenschaft für ein Thema, was sie interessiert. Und wenn du und dein Produkt zu dieser Leidenschaft werden könnt, umso besser. Teilt wie immer gerne eure Meinung zu der Episode mit mir und Thorn und OMI Education, zum Beispiel auf LinkedIn. Taggt uns da einfach in euren Beiträgen. Sagt mal, was euch zum Nerd macht und wo ihr nerdig unterwegs seid, also was euch begeistert. Was mich begeistert, kurzer Hinweis in eigener Sache, sind unsere kostenlosen Online-Seminare, die wir für euch angeboten haben. Der April ist auch wieder pickepacke vollgepackt mit verschiedenen Seminaren, wo ihr viele Leute wieder trefft, die ihr auch schon im Podcast halt gehört habt, die sich für euch eine Stunde Zeit nehmen und da einfach mal ihr Wissen, ihre Hacks und ihre nerdigen Tricks aus dem Marketing mit euch teilen. Wie findet ihr da Termine und Themen? Ganz einfach, geht mal auf omr.com/report. Die Seite kennt ihr, da findet ihr auf der rechten Seite, mobil wie auf dem Desktop, einen gelben Knopf. Da drauf steht kostenlose Online-Seminare. Drückt da einfach mal drauf, da kommt ihr zu einer Übersicht. Meldet euch da einfach an, sucht euch das Thema raus, wofür ihr brennt, wofür ihr mehr wissen wollt und sichert euch da richtig spannendes Expertenwissen for free. Am besten jetzt anmelden. Außerdem, vielen Dank für deinen Support. Seit ja maximal 253 Episoden, so viele OMR Education Podcast Episoden haben wir gemacht. Wenn du uns unterstützen willst, nimm einfach mal den Link dieser Nerd-Episode und hau den in deine Nerd-Community, auf Social Media, in deiner Slack-Gruppe, in deiner WhatsApp-Gruppe, überall, wo sich Menschen rumtreiben, die das interessieren könnte. Und dann nerde doch mit ihnen mal ein
bisschen über dieses Thema rum. Ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.